Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz zu einer neuen Ausgabe. Hallo Sidonie.
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, sag mal Sven, wie ist es eigentlich bei dir? KI ist ja, ein Riesenthema inzwischen geworden. Wie nutzt du das? Wie häufig? Kannst du das irgendwie so mal über den Daumen peilen?
Also ich denke schon fast jeden Tag. Manchmal ist es dabei, mir mal eine Idee zu geben, mal einen Text mit zu entwerfen. Ganz häufig ist es mittlerweile so, ich habe immer ganz gut eine Idee, wie ich eine Grafik gerne hätte, bin aber grafisch total ungeschickt, kann aber deswegen einem Large Language Model erklären, wie die Grafik aussehen soll. Und mittlerweile, toi toi toi, kommt es oft sogar richtig gut hin. Also so Bilder generieren mache ich recht häufig. Und du?
Ja, also ist bei mir so ähnlich. Also ich nutze es auch vor allem beruflich, muss ich sagen. Privat eigentlich nur so für dieses Typische, was, glaube ich, viele machen. So dieses, ach, ich habe eine Frage, ich stelle sie einfach mal ChatGPT. Ne? So Alltagsgeschichten, aber ansonsten beruflich so ähnlich wie du. Unterstützung bei der Ideenfindung, mal einen Text überarbeiten, mal eine knackigere Headline finden oder so.
Ne? Ja.
Ja, so wie wir nutzen inzwischen relativ viele Menschen tatsächlich KI regelmäßig, ganz normal in ihrem beruflichen und privaten Alltag. Es gibt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbandes. Da haben tatsächlich schon 2 von 3 Befragten, also 65%, gesagt, dass sie KI-Nutzer, Nutzerin sind. Fast jeder zweite Befragte, also 45%, nutzt KI tatsächlich mehrmals pro Woche, 12% immerhin sogar täglich. Ja, und bei jüngeren Leuten ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, genau. Bei jungen Generationen, 91% haben KI schon genutzt, 74% für Schule und Lernen. Klar, ich meine, wäre ja auch dumm, es nicht zu tun. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2025, die Gym-Studie. Ja, und auch die Auswirkungen auf die Arbeitswelt sind natürlich da. 43% nutzen KI, um sich weniger tief einarbeiten zu müssen. Das kann natürlich riskant sein. 48% der Führungskräfte nutzen es. Das ist eine Umfrage aus diesem Jahr von der Wirtschaftswoche. Und heute geht's bei uns um KI-Souveränität. Die zentrale Frage, wie bleiben Deutschland und Europa handlungsfähig bei der KI?
Ja, genau. Also wir haben ja schon das ein oder andere Mal über digitale Souveränität gesprochen. Das ist ja ein Thema, was gerade sehr, sehr intensiv diskutiert wird in den Medien, auch in der Politik, gerade eben auch so angesichts der geopolitischen Vorkommnisse im Moment. Und im Grunde gehört KI-Souveränität natürlich in diesen Kontext. Ne? Es ist im Grunde diese Frage, wie bleiben Deutschland und Europa technologisch handlungsfähig bei KI. Auch wenn eben viele der KI-Modelle und Cloud-Infrastrukturen, die wir ja eben brauchen, um KI verwenden zu können, inzwischen aus den USA kommen und Asien teilweise natürlich auch massiv im Kommen ist.
Ja, wir haben in dieser Folge spannende Blicke auf dieses Thema vorbereitet. Bevor wir da in die Tiefe einsteigen, gibt's aber natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Wir schauen zuerst auf den Referentenentwurf für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Die Bundesregierung will Betroffene besser vor Hass, Deepfakes und Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz schützen. ECO begrüßt dieses Ziel grundsätzlich, fordert aber praxistaugliche und rechtssichere Regeln. Der Entwurf sieht unter anderem erweiterte Auskunftsansprüche, richterlich angeordnete Kontosperrungen und neue Straftatbestände für Deepfakes vor. Positiv bewertet ECO den Richtervorbehalt bei der Herausgabe sensibler Nutzerdaten. Er schafft Rechtssicherheit für Betroffene und Dienstanbieter. Kritisch sieht der ECO mögliche Überschneidung mit dem Digital Services Act. Nationale Regeln dürfen nicht zu Doppelregulierung oder widersprüchlichen Pflichten führen. Außerdem warnt der Verband vor Overblocking, wenn Plattformen aus Angst vor Haftung zu viel löschen. Könnten auch Satire, Journalismus oder rechtmäßige Meinungsäußerungen betroffen sein. Der ECO fordert deshalb klare Definitionen, standardisierte Verfahren und mehr Medienkompetenz. Der Schutz vor digitaler Gewalt ist wichtig, er muss aber rechtsstaatlich, europäisch abgestimmt und praktisch umsetzbar bleiben.
Ja, und zweitens geht es um das Thema dieser Folge, nämlich KI. Konkreter gesagt um die KI-Roadmap der Hightech-Agenda, die ja vergangene Woche vom Bundesforschungsministerium vorgestellt wurde. ECO bewertet diese als wichtigen Schritt, macht aber auch klar, Unternehmen brauchen jetzt konkrete Umsetzung, nicht weitere Konzepte. Positiv ist, dass die Roadmap den Transfer von KI in die Anwendung stärker betont, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist ja ein Thema, was hier auch in den Interviews immer mal
mal wieder jetzt angesprochen wurde. Testzentren, Reallabore, KI-Kompetenzen und zusätzliche Rechenkapazitäten setzen aus Sicht vom ECO nämlich tatsächlich an den richtigen Stellen an. Gleichzeitig bleibt die Roadmap zu unkonkret. Für eine erfolgreiche KI-Transformation braucht Deutschland leistungsfähige digitale Infrastrukturen, Rechenzentren, Cloud-Angebote, sichere Netze, Datenökosysteme und interoperable Standards. ECO fordert deshalb schnellere Genehmigungen, ausreichende Stromnetzkapazitäten, wettbewerbsfähige Energiepreise und verlässliche Investitionsbedingungen. Auch bei KI-Gigafactories brauche es Augenmaß. Entscheidend sei hier ein skalierbarer, nachfrageorientierter Ausbau von Rechenkapazitäten. Der größte offene Punkt bleibt die Finanzierung. Solange unklar ist, welche Mittel konkret bereitstehen, fehlt Unternehmen Planungssicherheit. Und das Fazit daher, die Richtung stimmt. Jetzt braucht es Tempo, Verlässlichkeit und konkrete Entlastungen.
Unser Thema heute ist die KI-Souveränität hier bei uns in Deutschland und in Europa. Warum ist das wichtig? Naja, einerseits wäre es natürlich schön, wenn wir hier auch ein schönes Stückchen von dem großen KI-Kuchen abkriegen könnten. Andererseits wäre es dumm, wenn irgendwo anders in der Welt ein Schalter umgelegt wird und wir auf einmal komplett ohne KI dastehen. Da muss man gegenwirken. Und deswegen haben wir in dieser Folge uns mal mit verschiedenen Menschen unterhalten und verschiedene Perspektiven, Blickwinkel auf dieses Thema rausgesucht.
Ja, genau. Wir wollen zum einen so ein bisschen eine internationale Einordnung machen. Und zwar mit Philipp Rösler. Den kennen sicherlich viele noch als ehemaligen Gesundheits- und Wirtschaftsminister, Vizekanzler damals sogar, jetzt inzwischen Board Advisor bei G-Corp. Dann haben wir eine Startup-Perspektive mit Malte Kosub von Paloa und dann nochmal eine politische Sicht auf das Thema mit Fabian Mehring, dem bayerischen Staatsminister für Digitalisierung.
Ja, und los geht's jetzt aber erstmal mit dem eben schon erwähnten Philipp Rösler.
Im Gespräch.
Dr. Philipp Rösler kennt sowohl die internationale Wirtschaft aus eigener Erfahrung als auch die politische Entscheidungsebene. Er war Bundesminister für Gesundheit, später Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler und hat in dieser Zeit zentrale wirtschaftspolitische Prozesse in Deutschland und Europa mitgestaltet. Heute ist er international tätig und bringt seine Perspektive unter anderem als Board Advisor beim Technologieunternehmen G-Corp ein. Dort beschäftigt er sich mit Fragen rund um digitale Infrastruktur, Cloud und KI. Mit ihm möchte ich daher jetzt besprechen, wie Europa bei Schlüsseltechnologien wie KI mehr Eigenständigkeit und Gestaltungskraft im internationalen Wettbewerb entwickeln kann. Herr Rösler, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, moin, grüß Sie, servus und hallo.
Ja, Herr Rösler, wir wollen uns ja so ein bisschen dem Thema KI-Souveränität zunächst mal etwas annähern. Wie würden Sie denn KI-Souveränität definieren und wo steht Europa hier aktuell im globalen Wettbewerb, insbesondere im Vergleich zu den USA und zu den asiatischen Märkten?
Ja, Souveränität, einfach gesprochen würde ich mal sagen, dass Europa unabhängig und eigenständig ist im Sinne von, wir haben eigene Technologie, wir haben eigene Hardware, wir haben eigene Software, eigene Netzwerke und vor allem eigene Kompetenz und eigene Unternehmen. Soweit der Traum klar ist, bisher sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Es gibt, wenn man so will, ja weltweit mindestens den großen Player, natürlich die USA, starker Innovator, voll auf Angriff. Dort gibt es übrigens ein enges Miteinander des Technologiezentrums Silicon Valley und des politischen Zentrums in Washington. Mhm. Da ist KI ganz klar nicht nur ein reines Wirtschaftsgut, sondern durchaus auch definiert als nationales Sicherheitsinteresse. Also Stichwort Defense und andere Fragen. Ja. Asien, na, die haben eher, ich würde mal sagen, pragmatischen Ansatz. Also wenn man China oder auch Indonesien, Indien ansieht, da gibt es eine enorme Euphorie, wie auch in den USA. Aber während wir hier in Europa gerne mal über Ethikfragen debattieren und Regulierung, wird in Asien KI als fast schon historische Chance gesehen, um klassische Machtverhältnisse im Bereich Wirtschaft und Technologie, die es bisher gab, da waren sie immer eher unterlegen, jetzt umzukehren und, na, wie man so sagt, in der Wirtschaft zu leapfroggen, also zu überspringen und selbst sehr stark zu werden. Und wir als Dritte im Bunde, als Europa, wie gesagt, wir wollen hoffentlich eines Tages souverän werden, sind es Stand heute jetzt sicherlich noch nicht. Wo wir schon mal gut sind, ist bei der Frage Regulierung. Wo wir aber noch Nachholbedarf haben, ist tatsächlich bei der Infrastruktur, bei den Unternehmen, bei den Geschäftsmodellen. Da gibt es also, denke ich, noch einiges zu tun.
Europa, gerade auch Deutschland, gilt ja traditionell als sehr stark in der Forschung, aber schwächer in der Skalierung. Warum gelingt es uns denn so selten, aus Innovationen globale Plattformen zu entwickeln? Und was müsste sich hier strukturell ändern?
Das ist, man würde wohl schon sagen, die Millionen-Euro-Frage der in der europäischen Digitalpolitik. Stand heute muss man sagen, Hyperscaler abzulösen, andere, das ist, glaube ich, extrem schwierig für uns zu skalieren. Was, glaube ich, hilft auch im eigenen Wachstum in der Branche, ist nicht gleich von vornherein zu sagen, wir wollen mit den großen Hyperscalern AWS, Azure, Google, wie sie alle heißen, sofort konkurrieren, sondern zu sagen, okay, suchen wir uns mal eine Nische, wo es bisher noch keinen so starken Wettbewerb oder dominierenden Player gibt wie in den USA, aus den USA. Und da versuchen wir stark zu sein. Also, ich sag mal, ich will jetzt keine Werbung machen, gibt es auch andere, aber die Telekom mit T-Systems, mit der T-Cloud Public zum Beispiel, hat ja schon mal einen Anfang gemacht. Das heißt, da geht es dann nicht nur um die Entwicklung von eigenen Public-Plattformen, sondern wenn man die auch nutzt, dann kann man quasi auch in die Skalierung gehen. Wie gesagt, das ist erstmal eine Nische, aber damit kann man anfangen. Auch Schwarz Digits mal als privater Player, ganz privater Player, wir wissen ja alle, wer dahinter steht, mit ihrem European Sovereign Stack Standard, finde ich, haben sie auch schon was geschaffen, wo man sagen kann, komm, da kann man was drauf aufbauen. Das ist zum Beispiel sehr sicher und man kann so eine Alternative sein zu China, zu USA und kann daraufhin dann nicht nur Innovation entwickeln, sondern auch anfangen, die dann zu skalieren. Und das funktioniert nur, wenn man sie auch im Markt wirklich einsetzt und zum Markterfolg führt. Denn allein Größe wird man nie erreichen können. Jedenfalls würden da staatliche Subventionen niemals ausreichen können. Da muss der Markt schon eine echte Nachfrage dann entwickeln.
Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, diese aktuelle Debatte, die ja auch sehr stark geführt wird rund um digitale Souveränität, da würden Sie sagen, also diese absolute Unabhängigkeit, das haben Sie ja eingangs auch schon gesagt, das ist eher ein schöner Traum.
Also man muss realistisch bleiben. Ich glaube, man kann sich das Ziel weiterhin vornehmen. Das sollte man auch. Das kann auch Europa. Europa kann es halt nur nicht von heute auf morgen. Man muss halt auch realistisch sein, sonst halten die Leute auch noch für bekloppt. Sondern man muss wirklich sagen, okay, das ist eine echte große Herausforderung. Man muss sich bewusst sein, vor welcher Herausforderung man da steht. Aber es gibt eben auch Chancen, weil es eben, wie gesagt, Nischen gibt, wo man gar nicht so schlecht ist. Und da muss man sich eben auf seine Stärken stärken und konzentrieren oder die Stärken stärken. Und das geht dann eben nur eben im Bereich der Nischen, weil der andere Teil ist schon besetzt. Aber, und das muss man wissen, es geht wirklich nicht von heute auf morgen.
Ja, also ein ganz zentrales Thema ist ja nun mal die digitale Infrastruktur. Auch G-Core ist ja tätig im Bereich Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur, KI-Anwendungen in Rechenzentren. Welche konkreten Defizite bestehen denn in Europa aktuell bei Cloud, bei Rechen- und Netzkapazitäten, die eben einer größeren technologischen Unabhängigkeit jetzt im Bereich KI aus Ihrer Sicht noch im Wege stehen?
Also wir stehen ja quasi, wie Sie schon sagen, einer klassischen Web-Infrastruktur, CDN auf der einen Seite und der neuen Welt Edge-KI. So, und das ist für uns ein absolut spannendes Thema, weil ich übrigens auch glaube, davon bin ich überzeugt, da hat Europa dann eine Chance, da mitzuhalten, weil sie auch ein bisschen andere Technologie brauchen. Da sind Hyperscaler ganz nice, aber wenn sie davon ausgehen, dass künftige KI-Inferenzmodelle zum Beispiel, die müssen da sein, wo die Daten anfallen. So, das heißt, sie brauchen eher ein schnelles Netz, nicht einen ganz großen super Hyperscaler irgendwo in Frankfurt stehen, sondern viele kleinere da eben, wo die Daten anfallen, bei den Industrieunternehmen, auch bei großen Mittelständlern. Und da macht es eher Sinn, kleine, schnelle Netze zu haben, damit sie nicht, man würde ja keine seine Datensverarbeitung in ein zentrales Rechenzentrum schicken, im Bereich KI-Anwendung, autonome Systeme oder so, sondern da macht das Sinn, das vor Ort zu haben. Da kommt es auf die Latenzzeit an, auf Geschwindigkeit. Und da, an dieser Schnittstelle sitzt ja auch G-Core. Und wir brauchen im Prinzip eine flächendeckende Edge-KI-Infrastruktur, so, damit Inferenz, die Ausführung von Modellen vor Ort stattfinden kann. Und da brauchen wir eben nicht nur einige wenige große Hyperscaler, sondern wir brauchen eigentlich Edge-Knoten, die wirklich für geringe Latenzzeit für die Anwender sorgen. Und da können wir, wenn wir das kombinieren mit der Idee des europäischen Datenschutzes, dann kann man schon was erreichen, was unique ist im positiven Sinn.
Lassen Sie uns nochmal so ein bisschen bei der Infrastruktur bleiben. Die EU hat ja durchaus das Problem erkannt, sage ich mal. Sie plant ja jetzt den Bau sogenannter KI-Gigafactories, also sehr großskaliger Infrastrukturprojekte für das Training und den Betrieb von KI. Auch die Bundesregierung forciert diese Idee und möchte Deutschland als Standort für eine solche KI-Fabrik etablieren. Halten Sie diese Initiative für den richtigen Weg, um technologisch aufzuschließen?
Also auf jeden Fall ist es ein notwendiger Schritt. Also so ein KI-Gigafactory, da gibt es ja auch die Initiative AI Continent Action Plan und so weiter. Das ist sicherlich notwendig. Da wird auch viel Geld, auch seitens der Bundesregierung, Sondervermögen, kann man drüber streiten, aber jedenfalls wird viel Geld zur Verfügung gestellt. Ich glaube so um die 800 Millionen. Aber das kann dann immer auch nur der Anfang sein. ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, es bleibt ja dabei, selbst wenn wir eine Gigafactory aufbauen, sind wir damit der Souveränität vielleicht ein ganz kleines Stück näher gekommen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass die Hardware, die in solchen Gigafactories genutzt wird, das ist klassische, mehr oder weniger US-Technologie oder meinetwegen asiatische, wenn Sie da mal die Grundlagen dafür sehen. Aber das gehört halt auch dazu. Also Gigafactory ja, weil Sie das eben auch in Teilen brauchen. Aber Sie müssen auch dafür sorgen, dass am Ende auch die Technologie, die da drin ist, das gehört auch zur Souveränität mit dazu. Und darf sozusagen nicht nur das ganze Geld ausgegeben werden, um in den USA Chips zu kaufen, das zusammenzupacken. Und am Ende ist man de facto genauso wieder abhängig von der Zulieferung der Hardware, wie bei Giga-Zentren insgesamt.
Ja. Braucht es denn überhaupt so diesen einen europäischen Champion oder wäre es vielleicht cleverer, in mehrere kleinere Unternehmen im Wettbewerb vielleicht zu investieren?
Genau. Ich sehe es ganz genauso. Man braucht nicht nur 3 oder 4 große Leuchtturm-Giga-Factories, sondern eigentlich, wenn ich frage, 1000 Mini-Fabriken direkt an der Edge. Also wenn Rechenpower nur in Jülich oder München konzentriert ist, haben wir immer noch ein Latenz- und Verteilungsproblem. Und Souveränität bedeutet eben auch, dass die Rechenleitung dort ist, wo eine Fabrik steht, wo die Anwendung ist und der sogenannte Simple-Faktor. Also das wäre schon schön, wenn wir es schaffen, auch mit diesen Initiativen, dass dann Daten sicher zwischen europäischen einzelnen Standorten fließen können, aber eben wir auch vor Ort ein Ökosystem haben, was auch den Kleinen hilft und uns nicht nur verleiten lassen zu sagen, hey, jetzt haben wir München, Frankfurt, Jülich, that's it. Und damit ist das Problem gelöst. Das glaube ich nicht, sondern das eine ist das Rückgrat, wenn Sie wollen, so Gigafactories, die brauchen wir, um überhaupt mitzuspielen in der ganzen Thematik. Aber wir sollten dann weiterdenken. Und wie gesagt, das gehört dann zur europäischen Idee mit dazu, eben auch Netzausbau im Sinne von Edge.
Ich fand das eingangs spannend, was Sie gesagt haben, dass in Ländern wie den USA, aber eben auch China, Südkorea, Vietnam, Singapur, KI deutlich stärker strategisch und eben auch staatlich koordiniert vorangetrieben wird und es da einfach auch eine stärkere Zusammenarbeit gibt zwischen Unternehmen oder Wirtschaft auf der einen Seite und staatlichen Organisationen. Sie haben Washington genannt im Defense-Bereich. Was kann denn Europa von diesen Modellen lernen und wo liegen vielleicht aus Ihrer Sicht auch Grenzen dieses Ansatzes?
Also ich würde mal sagen, erstmal gerade in Asien kann man das sehen. In den USA ist das quasi eingespielt, da gibt es Innovationen in der Wirtschaft, da gibt es, die ganze Wirtschaft ist quasi ein Early Adopter. Man sagt ja, es gibt immer so 3 Geschwindigkeiten, die so Technologien umsetzen. Da gibt es die Nerds, die machen das sofort. Da gibt es die Wirtschaft, die ist ein bisschen langsamer und zum Schluss kommt die Politik und ganz schlimm dann die Regulierung. Also diese Nummer. Also und in den USA geht das alles ein bisschen schneller. In Asien gibt es das, was Sie angesprochen haben, echtes, auch konstruiertes Top-Down, kommen gleich auch zu den ganzen Top-Down-Ökosystemen. Da gibt es ein Denken, das in der Schule angefangen wird, in den Universitäten, in der Wissenschaft. Es wird alles auf AI getrimmt, sodass sozusagen Geschäftsmodelle, Wissenschaft und Forschung geht einher mit dem Aufbau der Infrastruktur. Eben alles top-down. Der Staat legt die Lehrpläne fest in den Schulen, in den Universitäten. Er stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Das ist ein Ökosystem, was dann sehr schnell entstehen kann und sehr machtvoll ist am Markt. Der Nachteil ist, weil Sie da auch nachgefragt haben, es ist halt eben dann doch nur top-down. Am Ende sitzen da Politiker, vielleicht auch schlaue Verwaltungsbeamte, die viel Wissen sich angeeignet haben und das dann sozusagen einmal festlegen und dann runter einfach aufbauen. Aber es gibt kein dynamisches Marktprinzip, wo, ich sag mal, Erfolg und Scheitern beieinander liegen und nur das, was erfolgreich ist, wird dann weiterentwickelt, sondern die können auch eine große Fehlentscheidung konsequent umsetzen und haben keine Chance, dass der Markt vorher sagt, ey, Moment mal, das ist eine Fehlentwicklung, lass uns mal lieber weniger Gigafactories, mehr in Edge gehen. Wenn man das politisch einmal festlegt, kann auch falsch sein, dann kommt man davon nicht so schnell runter. Also die Flexibilität geht verloren bei dem asiatischen Modell. Vorteil ist aber, sie kommen überhaupt erstmal rein. Sie kommen mit voller Wucht, mit der ganzen Marktkraft von so großen Volkswirtschaften in die Technologie rein und schaffen damit einen Vorsprung, dass sie, selbst wenn sie mal anfänglich Fehler gemacht haben, das nicht sofort sich negativ dann bemerkbar macht. Das ist leider so, wie Asien funktioniert. USA gehen halt den anderen Weg. Die gehen quasi aus dem kreativen Chaos heraus. Ich meine, die Garagenfabriken, so wie früher Microsoft und Co., die das entwickeln, dann probieren die es aus und scheitern ist ja nicht so verpönt. Und wenn sie scheitern, dann gleich das nächste Modell und da haben sie 3-mal daneben gelegen und das 4. Mal wird das ganz große Ding. So, das sind beides unterschiedliche Modelle. Man kann das eine oder andere besser finden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Europa muss nur irgendwas tun. Und ich würde dann sagen, wenn man das sieht, dass die einen machen das und die anderen machen das, dann darf man sich nicht darauf beschränken zu sagen, das hat aber den und den Nachteil und das hat den anderen Nachteil, sondern sagen, okay, lass uns doch versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich bin, was man von Liberalen ja nicht zwangsläufig erwarten würde, ein großer Fan davon, dass auch der Staat versteht, dass Investitionen in digitale Infrastruktur genau den gleichen Stellenwert heute hat, wie damals die Investitionen in klassische Infrastruktur, Schiene, Straße und kommunale Krankenhäuser und was auch immer. Ich sage das deswegen, weil klar, man sagt ja immer, staatliches Geld für sowas können auch Private machen. Die Frage Staat und Privat schäft die Liberale nicht so sehr wegen wer macht was, sondern die, vor allem, weil es ein Monopol ist. Und es gibt in der heutigen Welt eben auch private Monopole. Und wenn wir eben schon über AWS, Azure und Google gesprochen haben, dann sind das ja mehr oder weniger private Monopole. Und wenn man Wettbewerb will, dann kann ich nicht erwarten, dass ein kleiner Start-up-Unternehmer sagt oder Unternehmerin, jetzt gehe ich da mal rein, weil sie in Europa sowieso schwieriger Kapital kriegen als in den USA. Und da werden sie nie es schaffen, gegen so jetzt vorhandene Monopolisten anzutreten. Da braucht es dann halt Investitionen in Infrastruktur für den Staat. Und solange wir uns auf die Bereitstellung als Staat von Infrastruktur konzentrieren, aber die Geschäftsmodelle drauf, die unterliegen ganz normal und dem Wettbewerb, finde ich, ist das ganz okay. Und anders wird, glaube ich, Europa den Anschluss nicht halten können im Vergleich zu China, USA und auch, ja, wie gesagt, Indonesien, Indien und vielen anderen, die auch nicht auf uns warten.
Ja, Herr Rösler, jetzt kennen Sie ja die politische Perspektive aus eigener Erfahrung auch sehr gut. Eingangs haben Sie unter anderem gesagt, naja, Europa ist sehr stark beim Thema Regulierung. Was würden Sie denn, wenn Sie heute noch Wirtschaftsminister wären, was würden Sie denn konkret, vielleicht so ein, zwei Punkte anders machen oder wofür würden Sie sich konkret einsetzen, um eben ja den KI-Standort Deutschland, den KI-Standort Europa zu stärken?
Genau, ich würde mich vor allem darauf konzentrieren, gut, dass Sie fragen, vor allem zu verstehen und darauf hinzuweisen, dass es den KI-Standort Deutschland vielleicht gibt, aber der hätte keine Chance im weltweiten Wettbewerb. Wenn überhaupt, dann geht das nur auf europäischer Ebene. Ich sage das deswegen, weil es ja auch Mistral AI und so weiter, es gibt ja schon ein paar Gute. Ja. Muss aufpassen, dass die dann alle von anderen dann nie plötzlich weg sind. Sondern da muss man sagen, okay, da muss man auch sagen, da sind zwar Franzosen, keine Deutschen, ja, mal als Beispiel. Da trotzdem muss Europa alles dafür tun, dass es wenigstens ein, zwei, drei Große gibt, die eben im globalen Wettbewerb mithalten können. Dann zu sagen, als Wirtschaftsminister, naja, also das ist aber nicht wettbewerbskonform, wenn wir jetzt sozusagen einen fördern. Es gibt ja auch viele andere in Spanien, Italien, wo auch immer. Dann ist das zwar richtig, aber die Wettbewerber sind nicht zwischen Spanien, Italien und Frankreich, sondern die sind zwischen USA, China und Europa. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir wenigstens zwei, drei Player haben, die da mithalten können. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist, ich würde darauf drängen, dass es eine massive Investition eben in Infrastruktur gibt, aber eben nicht nur in Gigazentren, sondern, was ich vorhin gesagt habe, auch zu versuchen, im Bereich Chipindustrie wieder Fuß zu fassen. Wir hatten ja mal auch eine Chipindustrie. Ja. Das hat man allen anderen überlassen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil ich persönlich da auch jetzt nicht mehr Minister angesiedelt bin. Wenn Sie das Gefühl haben, na, bei dem anderen, den klassischen Chip-Produktionen, da wird das schwer mitzuhalten. Vielleicht kann man irgendwie einen Anschluss dann finden. Mindestens bei Quantum wäre es gut. Die meisten Quantencomputer entstehen ja leider auch in den USA, MIT und sonst wo. Aber das sind ja auch sozusagen womöglich eines Tages die Grundlage für künftige Datenzentren. So, die werden ja klassische Datenzentren nicht ersetzen und auch Chips nicht ersetzen, aber sie werden on top noch dazukommen. Und das ist dann immer so, als ich Minister war, hat man gesagt, naja, also den Kampf um Social Media hat Europa verloren, da sind die Amerikaner führend und auch Chinesen, aber wir sind ja noch ganz toll in AI. Das hat man so lange gesagt, bis ChatGPT kam. Aber zu meiner Zeit war das Stand der Dinge. Dann haben wir auf unser Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hingewiesen und so weiter, DFKI und war ganz stolz drauf. Aber dass die Professoren, die da arbeiten, alles tolle Leute, dass die ihre Geschäftsmodelle an Facebook und Google schon damals verkauft haben, das hat keiner gesehen. Und wenn ich jetzt nochmal der Minister wäre, das war Ihre Frage, dann würde ich darauf drängen, dass das nicht nochmal passiert, dass wir immer tolle Dinge entwickeln, Patente kriegen, auch Grundlagen schaffen und am Ende Geschäftsmodelle, Skalierung woanders läuft. Und das kann Europa. Die müssen sich dessen bewusst sein. Das sind ja nicht nur 27 Staaten, das sind 54 Millionen Menschen, lauter kluge Köpfe. Wir sind ja auch nicht dümmer als die Menschen im Silicon Valley oder in den chinesischen Zentren, sondern wir sind genauso kreativ, dynamisch und unternehmerisch. Das muss dann entsprechend an der Stelle mal unterstützt werden. Und fördern will ich in den Mund nehmen, weil das klingt so als Hilfe. Ja. Aber Impuls, das wäre schon sehr wichtig.
Ja, Unterstützung eher, also nicht unbedingt immer nur Fördergelder. Genau. Ja. Genau. Ja, wir kommen langsam schon zum Schluss und da guckt man ja immer gerne so ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir in 3 bis 5 Jahren, ist glaube ich eine realistische Perspektive, zurückblicken, woran würden Sie da konkret erkennen, dass es in Europa ein bisschen weitergegangen ist, dass Europa bei KI souveräner geworden ist? Eher so an der Infrastruktur, an den Unternehmen, Geschäftsmodellen oder tatsächlich so an Marktanteilen?
Ich glaube, Tiefe der Wertschöpfungskette ist für mich ein großes Stichwort. Also wie weit ist man wirklich im Bereich der AI-Technologie, Datacenter-Technologie wirklich souverän? Das, was wir zu Anfang auch hatten. Also schaffen wir es, nicht nur Gigacentern aufzubauen mit Hardware von anderen oder haben wir auch eine eigene Hardware-Kompetenz, wenigstens in Teilen? Gibt es eigene Software, eigene Geschäftsmodelle darauf? Ja oder nein? Also wirklich die gesamte Wertschöpfungskette, die Tiefe der Welt abzubilden, das wäre schon ein starker Marker für Souveränität, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. So, auch klar, das wäre schön, wenn solche großen Modelle, Mistral, Aleph Alpha, auch auf europäischen Rechenzentren laufen würden, im Gigawatt-Bereich. Das wäre ja auch schon mal ein starkes Signal. Dann kommt ja immer zu kurz, wir haben gerade schon das Thema Energie. Es wird in Gigawatt gemessen. Also für uns, gerade als Europäer, hat das Thema CO2-freie Energiequellen, das wird immer mitgedacht. Das soll auch weiterhin so bleiben und das muss man da umsetzen. Also auch das gehört dazu, wenn sie es wirklich geschafft haben, dann Energieversorgung, CO2 herzustellen, aber auch umfassend.
Das ist eine große Herausforderung, gerade für Rechenzentren im Moment auch.
Genau. Ja. Und ich meine, die Volatilität von erneuerbaren Energien war schon zu meiner Zeit ein Thema bei der allgemeinen Energieversorgung. Aber bei Rechenzentren ist, glaube ich, jedem klar, erstens gibt es enormen Bedarf, zweitens kann da nicht mal kurz bei einer Flaute oder bei einer Wolke vor der Sonne die Rechenleistung runtergefahren werden. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr Innovationen entwickeln. Aber das ist ja das Gute, das, was für Rechenzentren gilt, gilt dann auch für die gesamte Volkswirtschaft, dass man die Frage Volatilität, Speicherung und so weiter in den Griff kriegt. Aber das gehört auch eben zur Souveränität im Bereich AI und Data Center mit dazu. Dann wage ich nochmal sozusagen der Exit-Check. Ich habe immer damals schon dafür geworben, wenn es um Startkapital geht, nicht nur um Seed-Funding, sondern auch Wachstumskapital. Da bleibe ich dabei. Das ist immer noch ein großes Problem für unsere Unternehmen. Sie kriegen, ich sag mal, Förderung an jeder Ecke von jedem Landkreis vor Ort. Aber wenn es dann um Wachstumskapital geht, große zweistellige Millionenbeträge, dann müssen sie halt doch mal wieder in die USA gehen. Und wenn sie dann sogar einen Exit machen wollen, also die beiden andere, dann geht es halt dann doch wieder in die USA. Mhm. Da würde ich mir wünschen, das gehört auch zur Souveränität. Ich sag mal, Exit-Check. Hey, warum nicht auch mal in Europa Dinge entwickeln, groß machen, skalieren und auch Gewinn bringt in Europa an Europäer verkaufen. Ja. So, dann, weil wir zu Anfang von Nischen gesprochen haben, ich glaube, eine B2B-Spezialisierung wäre toll. Das ist eine der Nischen, wo wir das haben. Wir haben anders als die USA noch zum Glück eine starke Industrie. Wenn es gelingt, die klassische Industrie, also Automotive, auch Chemie, Produktion, you name it, zusammenzubringen mit AI und Lösungen draufzubringen und nicht nur sagen, wir haben jetzt Consumer-Plattformen wie TikTok, die ja Chinesen. Das wäre toll. Made in Europe. Gesundheitssektor ist mal ein Beispiel, wo KI, glaube ich, eine Rolle spielen kann. Ich sag mal, anders als Amerikaner hätten wir eine europäische Sicherheit bei KI-Systemen im Bereich Gesundheit. Und anders als in China hätten wir eine europäische Freiheit. Mal geträumt, das wäre schon ein Megateil an Souveränität. Und als letztes würde ich noch sagen, das ärgert mich jetzt auch mal, wenn ein Großteil des IT-Budgets europäischer Behörden, also aller Regierungen, auch der deutschen, aber auch auf europäischer Ebene, in die IT-Infrastruktur europäisch wäre, in europäische Lösungen gehen würde. Und jetzt ist es nämlich so, dass sie ungefähr 100% das Geld, was sie ausgeben für ihre IT-Solutions, geben sie mehr oder weniger in US-Cloud-Stacks aus. So. Mm. Und das ist ja nicht sehr souverän.
Ja, weil die häufig die Zertifikate auch haben, ne?
Genau. Das heißt also, zu glauben mit Souveränität, das wäre es getan, wenn wir da Gigacenter haben, ist falsch gedacht oder viel zu kurz. Es gehört auch dazu, dass wir Geschäftsmodelle drauf haben, Lösungen haben. Es geht ja nicht, die sind uns voraus bei der Infrastruktur, aber eben auch bei den Lösungen da drauf. Mhm. Wenn Sie mal so ein Innenministerium fragen, warum seid ihr denn bei denen? Dann sagen sie ja, weil es gar keine andere Lösung gibt. Wir würden ja eine europäische Lösung kaufen, aber gibt's ja gar nicht.
Ja, ja, eben, das hören wir auch häufig. Genau.
Nur da ist die Frage, Henne oder Ei? Wenn es eine gibt, kauft man sie dann, weil nur dann entwickle ich sie auch, dann habe ich eine Chance am Markt oder sagt man, naja, die kaufen sie so bei den anderen und niemand wie mir. Da muss man wohl mal in sauren Apfel beißen, dann nochmal sage ich jetzt Liberaler, und dann sagen, gut, dann suchen wir uns mal eins aus und machen das mal. Also wenn man will, dass wir da souverän werden, dann muss man auch dazu beitragen, dass innovative Unternehmen eine Chance haben, wie gesagt, mit den großen Monopolisten in den USA zu konkurrieren. Auch schon im eigenen Interesse, weil die sind nicht nur sozusagen Inhaber der Technologie, übrigens dann auch Inhaber unserer Daten, sondern die können auch die Preise uns bestimmen. So. Das ist mein Traum für in, was haben Sie gesagt, 5 Jahren? Na gut, vielleicht auch 10 Jahre.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist 10 Jahre realistischer. Aber ja, vielen Dank für diese Vision. Herr Rösler, jetzt haben wir viel über sozusagen die globale Perspektive von KI gesprochen. Vielleicht zum Schluss nochmal eine bisschen nähere, bisschen persönlichere Frage. Wie nutzen Sie selber denn KI bereits jetzt im privaten oder auch im beruflichen Alltag? Haben Sie irgendwie so ein Lieblingstool, das Sie unseren HörerInnen empfehlen würden?
Ja, ich habe ein Lieblingstool. Und zwar, ich war früher wie so viele bei einem Mobilfunkanbieter, also bei, nicht bei Produzenten, sondern bei Apple, und habe dann irgendwann, ich fand diese Fold so toll, habe ich dann irgendwann angefangen. So. Aber wenn Sie dann ein System haben, was zu all den anderen Devices und Tools, die Sie haben und Gadgets nicht mehr so kompatibel ist, schon gar nicht Ihre Verwandtschaft, also Ihre Frau und Kinder, dann stehen Sie oft alleine da, weil Ihnen keiner hilft, wenn Sie Probleme haben. Und ich frage dann immer, ganz normal Gemini oder andere, wenn es darum geht, zum Beispiel meine Kopfhörer anzuschließen. Ich habe es bis heute nicht geschafft, bitte Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe Kopfhörer an meinem iPhone, die das Auto sagt mir, wenn ich auf lautlos gestellt habe, trotzdem mit einem kleinen Ping, dass ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt habe. Ja. Wenn ich die Kopfhörer trage, dann ist es auch lautlos, dann kriege ich keine Nachricht, dass ich eine WhatsApp-Nachricht gehört habe. Also wenn ich das Handy in der Tasche habe, spazieren gehe mit dem Hund, dann kriege ich hunderte von Nachrichten. Schlimmes nicht, aber ich kriege es nicht mit, wenn ich nicht aufs Handy gucke. So. Ich habe jetzt alle AI-Agents gefragt, keiner konnte mir helfen. Sonst sind die super, wenn ich irgendwas wissen will. Wie kann man das wo einstellen? Dann frage ich die AI-Agents. Und ich weiß nicht, ob die Welt sowas wirklich gebraucht hat, aber dafür sind sie auf jeden Fall gut.
Sehr gut. Vielen Dank, Philipp Rösler. Ja, digitale Souveränität in der EU muss kein schöner Traum bleiben, aber wir brauchen eine stärkere Verzahnung von Wirtschaft und politischen Organisationen. Und wir müssen uns vielleicht auch mehr auf unsere Stärken konzentrieren und in Nischen investieren. Ein Stichwort von Herrn Rösler war hier zum Beispiel Edge-Knoten, digitale Ökosysteme vor Ort schaffen, die Infrastruktur sozusagen zum Ort der Anwendung bringen und zweitens auch in Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Quantencomputing setzen und Geschäftsmodelle eben verstärkt dann auch in Europa umsetzen und nicht einfach die Forschung hier machen und die Geschäftsmodelle dann den anderen überlassen. Vielen, vielen Dank, Philipp Rösler, für diese Einschätzungen und Einordnungen. Ja, und die Kopfhörerproblematik geben wir gerne mal an unsere Hörer, Hörerinnen weiter. Super, vielleicht finden wir da ja eine Lösung.
Also ist auch ein Kaffee drin, das ist ja schön. Wenn ich so einen AI-Agent frage, dann kriege ich eine Antwort. Und wenn die funktioniert, kann ich nicht mal Danke sagen, weil ich mir dann doof vorkomme. Aber wenn ein echter Mensch hilft, dann freue ich mich auf einen Kaffee oder gemeinsames Bier, was auch immer.
Das ist doch ein schöner Anreiz. Wir geben das weiter. Danke Ihnen.
Super, vielen lieben Dank.
Ja, wir haben es gerade gehört. Also laut Philipp Rösler gibt es eine zu starke Abhängigkeit von US-Infrastruktur und auch Defizite bei Cloud- und Rechenkapazitäten. Auch darüber haben wir ja das ein oder andere Mal schon in diesem Podcast gesprochen. Insofern ist also die Skalierung ein echter Schwachpunkt, wenn es um KI-Souveränität hier bei uns geht.
Ja, aber er sagt eben auch, dass wir uns ein bisschen vielleicht mehr auf unsere Stärken konzentrieren sollen. Ne? Das ist zum Beispiel das ganze Thema Forschung. Da sind wir ja hier gerade in Deutschland, aber auch in Europa sehr, sehr stark. Und es gelingt uns nur leider häufig eben nicht, das Ganze dann auch in die Umsetzung zu bringen und eben hoch zu skalieren, wie du auch schon gesagt hast. Also da müssen wir auf jeden Fall besser werden.
Also forschen, dann am besten mal ein Startup gründen und das dann skalieren und gerne zum Einhorn machen. Die Perspektive eines jungen Unternehmens, nämlich aus Startup-Perspektive, die hören wir uns jetzt mal an.
Im Gespräch.
Malte Kosup ist Mitbegründer und CEO des Berliner KI-Unternehmens Parloa, das sich auf Conversational AI für den Kundenservice spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zu den sichtbarsten deutschen KI-Startups und hat zuletzt mit einer Bewertung in Milliardenhöhe international für Aufmerksamkeit gesorgt. Parloa steht exemplarisch für eine neue Generation europäischer KI-Unternehmen, die nicht nur technologisch innovativ sind, sondern auch den Anspruch haben, global zu skalieren und das aus Europa heraus. Also wunderschöne Leuchttürme. Malte, herzlich willkommen im Ohr am Netz. Schön, dass du beim Podcast dabei bist. Wir freuen uns sehr.
Danke für die Einladung, Sven. Ich freue mich auch sehr.
So, jetzt gibt's ja dieses sogenannte deutsche KI-Paradoxon. Also geile Ideen, gute Forschung, gute Produkte und am Ende dann aber ganz schwierig, das Ganze zu skalieren und dann doch erfolgreich zu werden, beziehungsweise vielleicht sogar zum Einhorn. Aus deiner Sicht, was sind aktuell die größten Hürden, ein KI-Unternehmen aus Deutschland beziehungsweise aus Europa heraus global erfolgreich zu machen?
Initial ist die größte Herausforderung sicherlich, das Kapital zu organisieren und dann schnellstmöglich in die USA zu skalieren, weil es immer noch so ist, wenn man einen Weltmarktführer in Software bauen möchte, ist es sehr wichtig, auch in den USA Fuß zu fassen. Mhm. Und initial ist das Kapital in den USA auf jeden Fall einfacher einzusammeln und es gibt natürlich deutlich mehr Wagniskapital. Wenn man aber große Ambitionen hat und hart arbeitet, dann funktioniert das auch aus Europa.
Also die deutschen Tugenden, harte Arbeit, früh aufstehen, richtig ackern, das sind also besondere Stärken von uns, sage ich jetzt mal. Oder welche Stärken siehst du noch, ich sag mal so, als europäischer KI-Player?
Ich glaube, dass wir am Ende keine Nachteile gegenüber den Amerikanern haben, wenn wir es richtig machen. Was brauchst du, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Du brauchst die Ambition, die wir teilweise nicht haben, aber uns nichts davon abhält. Ich sage immer zu unseren Leuten intern, wenn andere nicht sagen, dass ihr crazy seid, wenn ihr über unsere Ambitionen redet, dann denkt ihr nicht groß genug. Ja, das heißt, wir müssen, glaube ich, in Deutschland und Europa ambitionierter werden, aber grundsätzlich hält uns davon ja strukturell nichts ab, ambitioniert zu sein, ja, wenn wir die richtigen Ambitionen haben. Hart arbeiten, und mit hart arbeiten meine ich, dass man, wenn man an die Weltspitze möchte, dann heißt es, dass man überdurchschnittlich hart arbeiten muss. Das ist das Gleiche im Sport. Ja. Ja, ich sage auch immer, wenn du zu Olympia möchtest und Gold gewinnen möchtest, dann heißt das 4 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre, extrem, extrem harte Arbeit, an deine Grenzen gehen. Und das ist in der Arbeit nichts anderes, ja, wenn du ein erfolgreiches Tech-Unternehmen aufbauen möchtest. So, wenn wir also Ambitionen haben, hart arbeiten und den Zugriff zu Kapital haben, und das hast du auch, dann hast du eigentlich das Fundament, um dann ein Unternehmen zu bauen mit den besten Leuten in einer Industrie. Und wir haben in Europa sehr talentierte Leute und die musst du dann zusammensammeln. Das heißt, strukturell sind wir in Summe, haben wir alles, um erfolgreich
also
zu sein.
Also wir sind nicht schlechter aufgestellt als alle anderen Regionen auf der Welt. Aber sind wir besser aufgestellt? Vielleicht durch solche Sachen wie eben die Regulierung, auf die in Europa jetzt stark gesetzt wird, also AI Act zum Beispiel. Ist das diese Rahmenbedingungen im operativen Geschäft jetzt ein Vorteil oder doch eher ein Nachteil?
Weder noch. Ich glaube, diese Regulierung kann zum Vorteil werden. Und zwar ist eine Regulierung immer dann ein Vorteil, wenn Ambiguität aus dem System genommen wird. Also wenn ein Unternehmen weiß, ich kann AI einsetzen für diese Use Cases und das ist von der Regulierung abgesegnet und ein bestimmter Anbieter erfüllt alle Anforderungen, dann schafft das Sicherheit und kann Geschwindigkeit schaffen, weil du im Grunde nicht darüber nachdenken musst, ob es sinnvoll ist, etwas zu implementieren. Ja. Die große Herausforderung ist, dass die Idee da war, es aber in der Umsetzung noch nicht so klar ist, dass diese Ambiguität aus dem System genommen wird. Daher ist es im Moment kein Vorteil. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein Nachteil ist. Es ist ein erster Schritt, der sicherlich noch ausgebaut werden kann und dann zu einem Vorteil werden kann, wenn Klarheit geschaffen wird. Insbesondere auch für die Anbieter, die sich darauf sehr klar fokussiert haben und genau diese Anforderung umsetzen. Im Moment ist es weder Vorteil noch Nachteil.
Okay, also auch hier alles offen. Erstmal schön, das so zu hören. Jetzt ist es ja so, dass viele europäische KI-Unternehmen gar keine eigene, ich sag mal, Cloud- oder Modellinfrastruktur haben, sondern eben auf nicht-europäische Services aufbauen. Wie geht ihr bei Parloa damit um? Und ist das, echte Souveränität zu schaffen, vielleicht für ein Startup gar kein realistisches Ziel? Weil ich meine, es ist natürlich einfacher, was zu nehmen, was da ist und dann eben, wenn man skaliert, Stück für Stück aufzusetzen, anstatt komplett irgendwas Eigenes oder Neues zu bauen.
Realistisch als junges Startup ist es sicherlich im ersten Schritt nur, wenn man das als klaren Fokus setzt. Mhm. Wenn man initial schnell ein erstes Produkt bauen möchte, dann muss man ehrlich sein, haben wir in Europa kein vergleichbares Cloud-Angebot zu den amerikanischen Hyperscalern. Und das ist meiner Meinung nach auch ein großes Problem. Wenn man sich dann weiterentwickelt, und das machen wir beispielsweise, dann kann man seine Infrastruktur schon so aufbauen, dass sie im Grunde cloud-agnostisch funktioniert und dass sie im Grunde auch in Clouds oder sogar On-Premise-Data-Centern deployed werden kann, die nicht von Hyperscalern betrieben werden. Das ist aber natürlich ein Aufwand, den du betreiben musst, der zu einem Vorteil werden kann, weil man sich dadurch natürlich ein Marktsegment eröffnet, das so vielleicht schwierig wäre, wenn man nur auf amerikanischen Hyperscalern unterwegs ist. Aber das ist eine sehr aktive Entscheidung, in die man Zeit investieren muss, die am Anfang eines Unternehmens, wenn man schnell sein muss, meist nicht getroffen wird.
Mhm. Bleiben wir jetzt mal in der EU. Also eure aktuelle Bewertung zeigt ja, es geht auf jeden Fall. Du hast auch schon gesagt, was ihr gemacht habt, damit es eben funktioniert. Aber aus deiner Sicht, um, ich sag mal, überhaupt in Sachen KI in Deutschland, in Europa stärker zu werden, reicht da das aktuelle Ökosystem aus? Also du hast schon gesagt, also Kohle holt ihr euch relativ schnell aus den USA. Was würdest du sagen, was würde helfen, um hier besser voranzukommen jetzt mit deiner Erfahrung?
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die finanziellen Mittel auch von europäischen Unternehmen aus den USA organisiert werden können, was viele Unternehmen zeigen, dass das möglich ist, dann sind sicherlich die Rahmenbedingungen, schnell die besten Leute einzustellen, die relevantesten Grundvoraussetzungen, um erfolgreich globale Unternehmen aufzubauen. Und da geht es darum, wie schafft man schnellen Talentfluss von Talenten zwischen Unternehmen, aber auch kann man Hubs bauen, wo viel Talent zusammenkommt. Und da gibt es in Europa Städte wie Berlin, wie Paris, wie Zürich, wo man viel auch technisches Talent hat, das natürlich dem Ökosystem hilft, weitere erfolgreiche Tech-Unternehmen zu bauen.
Okay, jetzt mit deiner Erfahrung mit Parloa und deinen Erlebnissen, wenn du heute nochmal neu gründen würdest, würdest du es wieder in Europa, in Deutschland tun oder würdest du sagen, nee, das war doch deutlich komplizierter, ich mach's lieber gleich in den USA?
Es kommt sicherlich sehr stark auf das Thema an und davon würde ich es abhängig machen. Und daher kann ich da keine klare Aussage zu treffen. Wenn es ein globales Thema ist und ich die richtigen Leute in Deutschland finde, mit denen ich das gründen würde, würde ich sofort wieder in Deutschland gründen. Wie gesagt, weil ich glaube, wenn man die richtigen Grundvoraussetzungen schafft als Unternehmer oder als Gründungsteam, dann kann man auch aus Deutschland oder Europa zeigen, dass man weltweit erfolgreich sein kann. Wie gesagt, wenn es ein Thema ist, das global funktioniert, wenn man sich natürlich auf Themen spezialisiert, die sehr US-fokussiert sind, dann würde ich das anders entscheiden. Aber wenn es ein globales Thema ist, dann ja, würde ich auch wieder in Deutschland gründen.
Was würdest du dir wünschen für die Szene, was es vereinfachen würde, zu gründen, vielleicht vor allem aber auch zu skalieren und am Ende weltweit erfolgreich zu werden? Was fehlt uns hier noch, wo du sagst, wenn das jetzt noch wäre, das hätte uns sehr geholfen oder das würde anderen sehr helfen?
Zum einen ist es die Geschwindigkeit, Talent einzustellen. Also in den USA, wenn du Leute einstellen möchtest, dann dauert das 2 bis 4 Wochen und du hast die Leute im Team. In Deutschland dauert es eher 3 bis 6 Monate und das verlangsamt natürlich die Geschwindigkeit, deine Teams aufzubauen. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, auch wenn es da Fortschritt gab, Mitarbeiterbeteiligung ist immer noch eine Herausforderung, die nicht einfach gelöst ist und es immer noch sehr komplex ist, wie man es umsetzt, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Und ich glaube, auch da kann viel vereinfacht werden.
Malte Kosup ist Mitbegründer und CEO des Berliner KI-Unternehmens Parloa, eins der erfolgreichen KI-Unternehmen. Ein wunderschönes Beispiel, wie es eben doch in Europa, in Deutschland funktionieren kann. Er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und uns gesagt, wie es Parloa geschafft hat und auch darüber geredet, was dann die Voraussetzungen überhaupt hier sind in Europa. Und zusammenfassend würde ich sagen, so schlecht sieht es nicht aus. Wir haben eigentlich alle Chancen. Man muss es richtig angehen. Und natürlich braucht man A, Durchhaltevermögen, B, den Willen, wirklich was zu rocken, wenn man bei der Weltspitze mitmachen will. Und natürlich immer auch die richtigen Gesprächspartner und die richtigen Netzwerke. Malte, vielen Dank. Weiterhin viel, viel Erfolg. Und ja, auf bald mal.
Danke, Sven.
Vertrauen als Vorteil, also finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es ist eben immer noch so, dass wir gerne auch Lösungen made in Germany mehr trauen als made in Asia oder in den USA. Und das kann natürlich ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man diese Lösung dann eben auch schnell genug skaliert, bevor irgendwelche anderen einem da den Rang ablaufen.
Ja, was beide ja gesagt haben und auch immer wieder betont haben, dass es natürlich auch entsprechende politische Rahmenbedingungen braucht, wenn Deutschland bzw. Europa als KI-Standort wettbewerbsfähig bleiben will.
Im Gespräch.
Dr. Fabian Mehring ist seit November 2023 bayerischer Staatsminister für Digitales. Der promovierte Politikwissenschaftler ist seit vielen Jahren politisch aktiv, unter anderem als Mitglied des Bayerischen Landtags und zuvor als parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler Landtagsfraktion. Als Digitalminister verantwortet er heute zentrale Zukunftsthemen wie die Digitalisierung der Verwaltung, digitale Innovationen und den strategischen Umgang mit Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, im Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Der Freistaat positioniert sich dabei zunehmend offensiv im europäischen KI-Wettbewerb. Internationale Unternehmen wie OpenAI oder auch TikTok haben zuletzt Standorte in München aufgebaut. Zugleich wurde Bayern von der Financial Times als einer der führenden europäischen Start-up- und Innovationsstandorte bezeichnet. Insofern bin ich doppelt froh, dass er heute Zeit für uns hat und dabei ist im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mehring. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke für die Einladung. Servus aus Bayern.
So, OpenAI, ich habe es gerade gesagt, hat inzwischen einen Standort in München. Sie waren kürzlich bei einer Veranstaltung auch da. Da ging es vor allem um den Einsatz von KI im Mittelstand.
Sollte Deutschland bei KI stärker auf Partnerschaften mit so Unternehmen wie OpenAI, also Global Playern, setzen, oder brauchen wir langfristig vor allem eigene europäische Modelle? Was denken Sie?
Ehrlicherweise, Oswald, brauchen wir nach meiner festen Überzeugung beides. Das zielt ja so ein bisschen auf die Frage nach digitaler Souveränität. Und ich halte insbesondere unser Definitionsverständnis von digitaler Souveränität hierzulande in Deutschland, was das anbelangt, immer für einigermaßen unterkomplex. Die Wahrheit ist, dass digitale Souveränität im KI-Zeitalter ja schwerlich bedeuten kann, dass wir jedwede Hardware, jedwede Software, die wir im digitalen Zeitalter benötigen, in Bayern, in Deutschland oder in Europa vorrätig haben. Das ist weder technisch möglich, noch wäre das in irgendeiner Art und Weise ökonomisch sinnvoll. Deshalb ist es sinnvoll und ist es gut, dass wir eine Situation haben, in der wir große internationale Champions bei uns in München, insgesamt in Deutschland, erfolgreich ansiedeln können. Es ist super, dass Apple, Microsoft, AWS, Google hier in München Milliarden investieren. Es ist aber genauso wichtig, dass wir schaffen, auch den bayerischen Mittelstand fit zu machen fürs KI-Zeitalter. Es ist genauso wichtig, dass wir schaffen, auch eigene Weltmarktführerschaften auf den Märkten der Zukunft zu entwickeln. Wenn, ich mach's mal zugespitzt, vielleicht die großen Sprachmodelle jetzt ein abgegraster Markt sind, gibt es vielleicht einen Markt für kleine Industriedatenmodelle. Wenn beim einen die USA und Asien stark waren, können wir vielleicht als Europa reüssieren, wenn es um das andere geht. Also die Dinge miteinander zu kombinieren, ist der richtige Weg und deshalb kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Bayern hat davon ja im Übrigen auch in der Vergangenheit immer gelebt. Wir waren die Heimat der großen internationalen Champions, der Siemens, der Audis, der BMWs. Wir hatten aber auch immer den Mittelstand und regionale Hidden Champions. Wenn jetzt die Digitalwirtschaft um 27% wächst, während nahezu alle anderen Wirtschaftssektoren gerade spürbare Probleme haben, dann will ich, dass auf den Märkten der Zukunft das wieder so ist, dass wir die Heimat der großen globalen Champions sind, dass wir aber auch eigene USPs und eigene Player aus dem Herzen Europas haben.
Und da gibt es ja einige schöne Beispiele. Eins zum Beispiel gerade kürzlich KI-Rechenzentrumseröffnung von Telekom und Nvidia. Wie wichtig sind denn solche Projekte jetzt aus Ihrer Sicht für die Region Bayern, aber natürlich auch für Deutschland und für ganz Europa, wenn wir eben auf das Thema Souveränität gucken? Also, dass wir nicht jede einzelne Schraube, jeden einzelnen Chip selber herstellen können und sollten, ist klar. Aber wie wichtig ist es, solche Rechenzentren, ich sag mal auch geopolitisch, bei uns vor der Haustür zu haben?
Ich halte das für absolut entscheidend. Und was uns da in München an der ISA gelungen ist mit dieser Kooperation aus Telekom und Nvidia, ist schon beispielgebend, was das anbelangt. Wir haben ja da über Nacht mal schnell die KI-Rechenkapazität Deutschlands um 50% gesteigert. Ich finde, dass das schon eine Ansage ist, neben der Investition und neben der Wertschöpfung, die dadurch nach München gekommen ist. Und natürlich ist es ein Race in Richtung digitale Zukunft. Natürlich werden digitale Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, wie Cloud Computing, wie alles, was mit Quantum Computing und Co. zu tun hat in den nächsten Jahren, nicht nur unsere Art zu leben, unsere Art zu arbeiten, einfach alles unweigerlich verändern, das wird auch den Wohlstand auf der Welt neu verteilen. Und deshalb ist mir schon ein Herzensanliegen mit dieser klaren Mission, Bayern soll da ein Top-Standort sein im Herzen von Europa, dass wir bei alledem nicht alleine mit staunenden großen Augen an der Seitenlinie stehen und mal passiv dabei zuschauen, wie Player aus Asien und USA gerade den Wohlstand und der Zukunft untereinander verteilen. Wir wollen uns da schon auch unser Stück vom Kuchen abholen und selber nach der Decke strecken. Und deshalb ist es wichtig, dass es solche Projekte auch bei uns gibt. Rechenzentren sind die KI-Fabriken der Zukunft. Und wenn die in unserer Heimat nicht stehen, dann ist unser Wohlstand nicht in die Zukunft zu tragen. Und deshalb ist es wichtig, dass sowas stattfindet.
Jetzt setzen Sie in Bayern bei KI stark auf den Transfer in den Mittelstand und auf so praxisnahe Anwendungen. Das heißt also, wie Sie gesagt haben, Hidden Champions und auch die kleinen Player, wenn wir jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, das Rennen um die Large Language Models vielleicht verloren haben, vielleicht auch Small Language Models oder eben andere KI-Anwendungen zu machen. Das ist ja erstmal schön, da den Mittelstand zu empowern, aber brauchen wir am Ende Ihrer Meinung nach große KI-Konzerne und Plattformen in Europa? Also müssen wir die Kleinen wieder irgendwo zusammenführen, damit wir vielleicht mit den ganz Großen aus Asien und Übersee mithalten können?
Meine feste Überzeugung ist, dass wir am Ende des Tages beides brauchen werden. Wir werden auf dem Feld der großen Sprachmodelle beispielsweise auch bei den Industriedatenmodellen internationale Champions mit einer globalen Struktur sehen. Da gilt es dafür zu arbeiten, dass es auch solche globalen Champions des KI-Zeitalters aus dem Herzen Europas gibt, nicht alleine aus Asien und USA. Uns ist es bei der Luftfahrt, das ist immer mein Lehrbeispiel dazu, ja mal gelungen. Als wir der Auffassung waren, es ist ist nicht das Allerklügste, wenn dieser Markt alleine monopolistisch von Boeing bestritten wird, sondern es wäre gut, eine europäische Alternative zu haben, haben wir Airbus auf den Weg gebracht. Und das ist mit Verlaub eine der großen industriellen Erfolgsgeschichten des letzten Jahrhunderts gewesen. Meine Auffassung ist, wir brauchen sowas jetzt auch für die digitalen Märkte der Zukunft, so eine Art Cyber-Airbus, eigene europäische Champions, die in ihrer DNA halt sowas haben wie unser Verständnis von freier Marktwirtschaft, von Datenschutz, von Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, all der Errungenschaften westlich liberaler Demokratien seit dem Zweiten Weltkrieg. Also ja, die Großen brauchen wir. Wir brauchen aber auch, und das muss wie Räder ineinander greifen, wir brauchen auch den Mittelstand, wir brauchen auch diejenigen, die die PS und die Chancen, die in digitalen Zukunftstechnologien stecken, auf die sprichwörtliche Straße bringen, die Chancen, die da drin stecken, zu den Menschen in den Regionen bringen. Und das werden am Ende des Tages natürlich auch mittelständische Betriebe sein, das werden kleinere Betriebe sein, das werden Startups sein, die wir beim Wachsen unterstützen müssen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht am Ende des Tages kein Entweder-Oder zwischen einer Leitentscheidung, bauen wir jetzt den großen Tech-Konzern oder unterstützen wir das Empowerment des Mittelstands und machen den fit fürs KI-Zeitalter. Wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Denn auch digitale Souveränität bedeutet am Ende ja Wahlfreiheit. Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Angeboten aus verschiedenen Regionen der Welt und skaliert über verschiedene Größenstrukturen von Unternehmen hinweg. Und wenn wir das in Zukunft so sehen wollen, wie wir es aus dem Industriezeitalter kennen, auch im KI-Zeitalter und nicht eine Struktur wollen, wie sie gerade in den USA zu beobachten ist, dass es eine starke Marktkonsolidierung gibt und am Ende des Tages eine Situation, in der es ein politisches System gibt, um das herum sich so ein paar Tech-Oligarchen zusammenfinden und dann gilt das Credo, diejenigen, die gewählt worden sind, haben nichts zu sagen und diejenigen, die das Sagen haben, sind nie gewählt worden und die Demokratie hat ein Problem. Wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir doch diese diverse, breit aufgestellte Struktur, auch fürs KI-Zeitalter, vom Ein-Mann-Betrieb bis hinauf zum großen Weltkonzern.
Und jetzt haben wir aber trotzdem, ich sag mal, einen Wettbewerbsnachteil, der vielleicht am Ende sogar ein Wettbewerbsvorteil wird. Ich will jetzt mal aufs Thema Regulierung kommen, beziehungsweise Innovationsdruck. Also wir haben ja gerade schon gehört, in den USA, da machen sie alle, was sie wollen, ja, gerade die großen Tech-Leute oder was der eine will und haben da wenig mit Regulierungen zu tun. Bei uns hört man immer wieder, ja, wir sind überreguliert, wir haben so viele verschiedene Regularien, die teilweise sich überschneiden, das bremst doch unsere Innovationskraft. Wie schätzen Sie die Lage ein und was wäre vielleicht ein sinnvoller Weg daraus?
Meine Überzeugung ist, dass vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade in USA, was wir gerade in China sehen, was wir in Gestalt des Ukraine-Kriegs und in Russland erleben, dass eine kluge Regulierung sogar ein USP sein kann. Dass es uns gelingen kann, aus diesem früheren Brain Drain in Richtung Silicon Valley eine Art Brain Gain zu machen, indem wir die Botschaft aussenden, bei uns gibt es genauso kluge Universitäten und Forschungseinrichtungen, bei uns gibt es genauso coole Startups, bei uns gibt es eine genauso klassische, belastbare Industrie, aber bei uns gibt es noch eine so obendrauf. Bei uns gibt es Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit und zwar eine westlich-liberale, verlässliche Demokratie, die bei KI nicht einfach auf Durchzug schaltet, sondern die Dinge sinnvoll reguliert und strukturiert, sodass man sich, egal wer gerade Präsident ist, darauf auch verlassen kann. Wenn wir es so machen, dann kann es ein Standortvorteil für Europa sein und dann können wir sogar Magnete und Anziehungspunkte im Wettbewerb um die klügsten Köpfe der Welt sein, um den es nun einmal geht bei digitalen Zukunftstechnologien. Wenn wir aber, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, so weiter tun wie bisher, nämlich in Gestalt von klassischer Überregulierung, die Innovation abwürgt, bevor sie überhaupt entstehen kann, dann ist die Regulierung, die wir gerade auf den Weg bringen, ein eklatanter Wettbewerbsnachteil, der uns quasi bei diesem Rennen Richtung digitaler Zukunft auf bayerisch gesagt schon die Schuhbändel zusammenbindet, bevor überhaupt der Startschuss fällt. Das ist, was wir gerade tun. Und das Hauptproblem dabei ist, nicht die Regulierung und die Zahl an 100 Gesetzen und Verordnungen zur Regulierung des digitalen Raums, die wir auf europäischer Ebene schon haben, ist auch ein Problem. Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht aber, dass wir es nicht schaffen, uns als einen europäischen Wirtschafts- und Regulierungsraum zu verstehen. Dass wir jedes Mal, wenn es ein neues EU-Rahmengesetz gibt, die Neigung haben, in 27 EU-Nationalstaaten verschiedene Interpretationen davon zu machen und in Deutschland am besten in 16 Bundesländern nochmal 16 verschiedene Interpretationen dessen, was die EU als Rahmen vorgegeben hat. Und das ist dann nationalstaatliche Selbstverzwergung at its best. Das führt dann dazu, dass Herr Trump Frau von der Leyen auf einen Golfplatz seiner Wahl einbestellen kann, um ihr die nächsten Zölle mitzuteilen, weil wir eben nicht mit der Kraft von 450 Millionen Europäerinnen und Europäern kommen, weil wir nicht als ein Wirtschaftsraum und Regulationsraum unterwegs sind. Und das, finde ich, muss sich ganz dringend ändern. Unsere Mitbewerber sitzen halt nicht in Paris oder London, wenn es um digitale Zukunftstechnologien geht, sondern in Shenzhen und im Silicon Valley und am anderen Ende der Welt. Und wenn wir mit denen auf Augenhöhe agieren wollen, brauchen wir den gesamten Punch und die ganze Leistungskraft und den kompletten Grips aller Tech-Ökosysteme in Europa. Deshalb bin ich auch so viel unterwegs, um die zusammenzubringen. Aber die Grundlage Grundlage dafür ist eine einheitliche Regulatorik. Mein Vorschlag in Brüssel ist deshalb immer, macht nur noch ein neues Digitalgesetz. Und in dem muss drinstehen, so lange keine neuen Digitalgesetze mehr, bis alle Digitalgesetze, die es schon gibt, miteinander europaweit homogenisiert sind. Das ist, was wir dringend bräuchten, nach meinem Dafürhalten.
Das klingt für mich auch nach einer absolut logischen und sinnvollen Maßnahme. Eine andere Voraussetzung, die wir haben, um, ich sag mal, in Europa als der eine Player aufzutreten, ist natürlich, dass unsere gesamte, und damit komme ich zu einem, ich sag mal, etwas schwierigen Thema, unsere gesamte öffentliche Verwaltung auch digitalisiert ist, und zwar die in Bayern, die in Deutschland und die in Europa. Und die Verwaltung, zumindest in Deutschland, die gilt ja schon auch immer so ein bisschen als Nachzügler in der Digitalisierung. Welche konkreten Einsatzfelder für künstliche Intelligenz sehen Sie denn in Behörden und Landesverwaltung, um vielleicht, ich sag mal, da ein bisschen Fahrt aufzunehmen? Weil mit Assistenten und anderen KI-Systemen kann man ja viele Dinge beschleunigen.
Also zunächst, Herr Oswald, haben Sie da einen totalen Punkt. Ich bin jemand, der außerordentlich enttäuscht ist über das Ambitionsniveau, mit dem wir da unterwegs sind, weil meine feste Überzeugung darin besteht, dass wir gar keine andere Chance haben, als ein moderner Digitalstaat mit einer innovativen Verwaltung zu sein, als Wettbewerbsvorteil für die Wirtschaft, als Lebensqualitätsverbesserer für die Menschen. Wenn wir auf die Demografie in diesem Land schauen, wenn wir auf die Bürokratie in diesem Land schauen, wenn wir auch auf die gesellschaftliche Spaltung schauen, die damit zu tun hat, dass die Leute Staat eben rückständig, verstaubt und langweilig empfinden und nicht cool und modern und innovativ, dann müssen wir da hin. Wir müssen da aber auch deshalb hin, weil uns nicht nur die Bitkom sagt, wir könnten 100 Milliarden im Jahr volkswirtschaftlich sparen, wären wir da so gut wie Dänemark. Und um mal ehrlich zu sein, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und Dänemark ist unser kleiner Nachbar im Norden. Ich fände es jetzt nicht überambitionierend, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu sagen, bei solchen Themen wären wir gerne so gut wie der kleine Nachbar im Norden, weil wenn wir 100 Milliarden im Jahr hätten, müssten wir gar nicht Sondervermögen zulasten unserer Kinder und deren Kinder und Urenkel bilden, wenn wir einfach nur die Hausaufgaben in der Gegenwart machen würden. Deshalb gebe ich da in Bayern so Gas. Ich gebe zu, wir sind auch in Bayern noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Ich will dahin, wo Estland und Dänemark ist. Aber wir sind schon inzwischen in einer Situation, ich darf das jetzt seit knapp 3 Jahren machen, in der unter den ersten 100 Plätzen bei der digitalen Verwaltung in ganz Deutschland 80 Plätze von Bayern belegt werden. Also es geht schon was, wenn man da Gas gibt. Und KI ist dabei ein Riesenthema. Ich habe im Moment 4 Projekte am Start, ohne jetzt zu sehr in die Details einzusteigen. Da geht es um Jugendhilfe in Augsburg, da geht es um Wohngeld in Nürnberg, da geht es um eine KI-Strategie für Landratsämter in Traunstein. Also da ist im Moment einiges, was wir versuchen gemeinsam zu bewegen. Und die ersten Rückmeldungen, die ich kriege, wenn man mal nicht nur über die Chancen von KI schön doziert, sondern wenn man sie wirklich mal einsetzt im Herzen der Verwaltung, ist, dass man wirklich krasse digitale Dividenden hebt, dass Bearbeitungszeiten von vielen Stunden auf wenige Minuten runtergehen, dass man statt 20 Leuten nur noch 2, 3 Leute braucht. Und wenn man das wieder zusammenbringt mit Demografie, mit Bürokratie, mit dem Empfinden der Menschen, der Staat ist zu langsam, zu ineffizient, die Staatsquote ist zu hoch, dann ist das doch die große Jahrhundertchance, da besser zu werden. Also ich rate zu Vollgas bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung und ich glaube, dass KI statt Bürokratie erheblich mithelfen könnte als Motto, wenn dieser Staat wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird und die Dinge wieder funktionieren, weil noch ein Gedanke dazu, ja auch so ein Grundgefühl bei den Menschen unterwegs ist. Wissen Sie, die Leute in dem Land haben gerade das Gefühl, wenn sie an den Bahnhof gehen, sind sie schon verwundert, wenn ein Zug pünktlich kommt. Wenn sie an den Flughafen gehen, müssen sie im Flieger auf dem Rollfeld übernachten, weil kein Bus mehr kommt, hatten wir erst in München und so weiter. Also es gibt so ein allgemeines Gefühl von Dysfunktionalität des Staates. Und das, glaube ich, müssen wir wieder ändern. Und es wird maximal bestätigt, wenn es dort nicht klappt, wo Politik und Staat auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. In den Rathäusern, in den Landratsämtern. Wenn dort aber der Staat modern, cool, innovativ, digital ist, wenn moderne Verwaltung von überall aus mit dem Handy als Rathaus in der Hosentasche geht, dann steht am Stammtisch in Bayern auch wieder jemand auf, wenn Extremisten über den Staat herziehen und sagt, hey, eigentlich machen die das ganz gut. Und ich glaube, auch das ist eine Chance, die in digitaler Transformation von Verwaltung steckt.
Jetzt gucken wir doch mal mit diesem, ich sag mal, Dampf auf die Strecke, 5 Jahre in die Zukunft und schauen mal in 5 Jahren in Bayern, in Deutschland, woran würden Sie denn konkret erkennen oder sagen wir mal festmachen, dass wir in Sachen KI wirklich souveräner geworden sind, dass wir eigene Dinge haben? Geht es da um eigene Infrastruktur, um erfolgreiche Unternehmen oder eben um eine funktionierende digitale Verwaltung? Wenn wir in 5 Jahren hier wieder sprechen, woran machen wir fest, Herr Mehring, hat geklappt, wir sind gut vorangekommen?
Also zum einen natürlich daran, dass wir dann hoffentlich ein moderner Digitalstaat mit einer innovativen Verwaltung sind, sodass das auch mal wirklich bei den Menschen und bei der Wirtschaft ankommt, dass die Leute das Gefühl haben, da hat sich jetzt was getan, dass die Unternehmen sagen, hey, es ist nicht mehr eine Last in Deutschland zu sein, weil mich die Verwaltung lähmt, sondern es ist ein verdammter Standortvorteil, die Dinge hier zu tun und nicht andersorts zu tun, weil die Dinge da gut funktionieren. Und das Zweite ist, ich will, dass wir bei diesem globalen Rennen in Richtung digitale Zukunft an der Spitze mitspielen, dass wir nicht nur zuschauen, wie andere das tun, sondern dass wir da von dieser Rücksitzbankposition mal gucken, wo Asien und USA am Lenkrad die Dinge hinsteuern, in den Fahrersitz kommen und da selbst in der Spitze mit dabei sind. Ich will, dass mindestens Bayern, dass idealerweise Deutschland, dass Europa einfach auch eine Heimat für Hightech ist, dass wir ein Top-Standort sind für Zukunftstechnologien. Denn gerade mit Blick auf unsere Voraussetzungen haben wir ja gar keine andere Chance. Ich meine, schauen Sie auf unsere Arbeitslöhne, schauen Sie auf unsere Energiepreise, schauen Sie auf unsere Demografie, schauen Sie auf unseren Mangel an natürlichen Ressourcen. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas. Unsere einzige Chance ist, spitze zu sein bei Tech und bei Innovation. Und deshalb kann man da nur Vollgas geben, wenn man ein bisschen verstanden hat, was gerade auf der Welt passiert. Und wenn sich das auszahlen würde und wir dann in 5 Jahren wieder reden, dann hätte ich meinen Job gut gemacht. Das wäre mein Anspruch.
Lieber Herr Mehring, ich hoffe, wir hören uns vorher schon mal wieder. Gerne mit Zwischenständen bei gut funktionierenden Projekten, weil eins hat man auf jeden Fall verstanden in diesem Interview. Sie haben richtig Bock drauf, Sie wissen, worüber Sie reden und Sie gehen die Sachen an. Das finde ich gut. Davon brauchen wir mehr. Dr. Fabian Mehring ist seit November 23 bayerischer Staatsminister für Digitales. Seitdem hat sich schon viel getan und drücken wir mal die Daumen, wenn es so weitergeht, wird sich auch noch viel tun. Und das kann ja durchaus auch eine Strahlkraft für den Rest der Bundesrepublik oder für ganz Europa haben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, wenn man diese drei Perspektiven jetzt heute mal zusammenbringt, finde ich, ergibt sich ein sehr schönes Bild. Ne? Ich finde, es wird ja ziemlich klar, worum es bei KI-Souveränität eigentlich geht, nämlich nicht um vollständige Autarkie, Unabhängigkeit. Da haben ja auch alle betont, das ist am Ende auch gar nicht mehr wirklich realistisch, ne? Dass wir völlig unabhängig werden von anderen Ländern, sondern es geht vielmehr um die Fähigkeit, Technologien eben selbstbestimmt zu entwickeln und einzusetzen.
Ja, und gleichzeitig wurde aber auch deutlich, wir haben hier viele Stärken. Forschung ist sehr, sehr gut. Regulierung ist natürlich auch was, wo wir in Deutschland ganz weit vorne sind. Und wir sind gut im Bereich der spezialisierten Anwendung. Das ist ein bisschen so wie in der gesamten digitalen Welt, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ich durfte letztens für die Chipdesigner von Chip Design Germany ein Forum moderieren und da war genau eben das Thema geile Forschung. Unsere Forscherinnen und Forscher sind aber so, wenn sie denn mit ihrer Forschung fertig sind, machen sie ein Häkchen dran, packen es in eine Schublade und es gibt dann irgendwie niemanden, der sich mal breitbeinig hinstellt und sagt, wir haben hier was richtig Geiles. Das muss jetzt mal weltweit funktionieren. Also da müssen wir Deutschen dran arbeiten, auch in Sachen KI.
Ja, also ganz entscheidend wird daher sein, wie schnell wir aus Strategien jetzt konkrete Umsetzung machen und ob es eben gelingt, ja, Abhängigkeiten zu reduzieren, ohne Innovationen auszubremsen, beziehungsweise wie es eben auch gelingt, in die Umsetzung zu kommen, von der Forschung in die Umsetzung.
Ja, und wenn ihr eine schnellere Antwort wollt da draußen, fragt doch mal die KI, was die sagt. Wäre eigentlich mal ganz spannend, danach zu fragen. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema, weil es ist essentiell wichtig. Und ich meine mal ehrlich, die KI, die verändert sich und verbessert sich und entwickelt sich so rasant weiter. Da muss man eben auch wirklich regelmäßig dranbleiben, weil sonst verliert man da definitiv den Anschluss. Und das sollte uns hier in Europa und in Deutschland eben nicht passieren.
Ja, und das war's schon wieder mit dem Ohr am Netz. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns über ein Abo oder auch eine kleine Bewertung unseres Podcasts. Das hilft uns auf jeden Fall immer weiter. Und sagen schon mal vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.